Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die beste aller Zweiten. Und heute werden wir in Teil 1 über die Fortuna aus Düsseldorf sprechen. Teil 2 geht es wie immer um das Topspiel, nämlich Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Aber der Reihe nach, wir starten mit Teil 1 und ich begrüße herzlich zum Podcast die beste aller Zweiten jemanden aus dem Fortuna Düsseldorf Podcast, aus dem Exil, und zwar Jan. Jan, grüß dich, danke für die Zusage.
Hallo Yannick, freut mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal so an und schauen mal auf die Tabelle, denn nach 8 Spieltagen, die jetzt gespielt sind, steht die Fortuna ja auf dem 11. Tabellenplatz und hat genauso viele Punkte, also auch 11 Punkte. Ist ja nicht mal so ein bisschen schwierig einzuordnen bei der Saisonstart. Deswegen, Jan, die Frage an dich, was sagst du? Wie ordnest du den Saisonstart ein? Was ist deine Meinung von den ersten 8 Spieltagen?
Ja, du sagst, es ist immer schwierig, sowas einzuordnen. Ich würde mich gar nicht so sehr an der Tabelle orientieren, an den Punkten, an den geschossenen Toren, sondern eher an dem, was tatsächlich der Verein vor der Saison ausgegeben hat, was man diese Saison eigentlich erreichen möchte. Und das war oben mitspielen und unter dem neuen Trainer Christian Preußer eine neue eigene Spielidee zu entwickeln, etwas offensiver zu sein, attraktiver im Fußball zu spielen, eine eigene Handschrift zu entwickeln, ein bisschen wegzugehen von dem pragmatischen Stil, den Uwe Rösler in der Saison zuvor gepflegt hat, mit dem man immerhin Fünfter geworden ist, aber es war auch allen klar am Ende der Saison, dass mehr nicht drin war, und so hat man sich eben für die Trennung entschieden. Und das ist ja so ein bisschen der Ansatz jetzt in den ersten Spieltagen gewesen, ja, dem neuen Trainer vielleicht die Zeit zu geben, was zu entwickeln, ja, dass er uns, den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Fans, den Verantwortlichen auch sich präsentieren kann und ja, eben Stück für Stück so seine Handschrift der Mannschaft mitzugeben. Und da muss man sagen, hat man am Anfang der Saison schon gesehen, was bei Christian Preußer eigentlich angesagt ist, einen etwas mutigeren, offensiveren Stil zu pflegen, höher zu stehen, früher drauf zu gehen. Das hat die Mannschaft allerdings dann auch mit Spielen bezahlt, in denen man hätte gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht sogar, gegen Bremen oder gegen Kiel zum Beispiel. Da sind die Ergebnisse am Ende nicht ganz so gewesen, wie das vielleicht die Leistung der Mannschaft dargestellt hat. Und das liegt auch daran, dass eben die defensive Stabilität überhaupt nicht gegeben war. Und nach der Niederlage gegen Schalke 04 kommt es nach der Länderspielpause schon zu einer Zäsur. Und seitdem spielt die Fortuna zwar von den Ergebnissen her erfolgreich, in den letzten 3 Spielen 7 Punkte, aber halt sehr viel zurückhaltender, sehr viel pragmatischer, sehr viel auf Stabilität konzentriert. Und man muss auch sagen, dass die Gegner in den letzten 3 Spielen mit Aue und Ingolstadt eben 2 Mannschaften auch dabei waren, die eben selber in der sportlichen Krise steckten und kurz nachdem sie gegen Fortuna Düsseldorf gespielt haben, jeweils ihren Trainer entlassen haben. Und so muss man sagen, dass man so ein bisschen ratlos ist gerade, weil das, was am Anfang der Saison durch das Auftreten der Mannschaft und des Trainers so ein bisschen versprochen worden ist, das ist nun quasi dem Diktat des Ergebnisses untergeordnet. Ich kann das auch aus Trainersicht verstehen, wenn er jetzt hier noch weitere Unentschieden oder Niederlagen gerade gegen diese schlechteren Mannschaften eingefahren hätte, wäre es sicherlich auch unruhig geworden und um den Verein. Aber so richtig weiß man gerade nicht, wohin der Weg führt unter Christian Preußer. Und das ist sicherlich etwas, was man eigentlich so sich nicht erhofft hat. Ja, also ganz unabhängig davon, dass man jetzt eben nicht oben mitspielt, also das ist ja auch alles noch eng beieinander, dass man die aktuelle Tabellensituation würde ich hier nicht überbewerten. Aber man steht so ein bisschen unsicher da und weiß eben nicht genau, wohin der Weg jetzt führen soll in der nahen und etwas mittelfristigen Zukunft.
Du hast ja gerade schon mal Trainer Christian Preußer angesprochen, über den werden wir gleich natürlich auch noch quatschen, aber erstmal eine andere Frage an dich, denn wenn man sich so die nackten Ergebnisse von der Fortuna anschaut, dann fällt ja eines vor allem auf, nämlich, dass noch kein Heimspiel gewonnen wurde. Hast du da irgendwie einen Ansatz, woran das liegen könnte, dass es bislang auswärts besser läuft als zu Hause?
Richtig gut kann ich es nicht erklären. Ich möchte mich nur mit so Behilfsmitteln dadurch lavieren durch diese Antwort. Man möchte, glaube ich, schon zu Hause den Zuschauern ein bisschen mehr präsentieren. Man möchte eben, und gerade Christian Preußer, der denkt offensiv, wenn man seine Pressekonferenzen anschaut und der gefragt wird nach der Spielidee, nach der Überlegung, die er hat für Aufstellung und so weiter, da geht es eigentlich immer um ein offensives Denken bei ihm. Das ist zumindest das, was er nach außen hin sich so präsentieren möchte. Das ist in den letzten drei Spielen hat sich das verändert und er tut da ein bisschen mehr, als er mittlerweile vielleicht auch zeigen lässt. Aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man eben zu Hause mutiger sein will, noch höher angreift, noch aggressiver angreift und dann eben die defensiven Probleme auch ausgenutzt worden sind von den jeweiligen Gegnern. Dann hat man einfach mehr Tore kassiert, als man selber gemacht hat. Und so würde ich mich jetzt ja, an deiner Frage abarbeiten, ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht sicher, aber das ist so der Verdacht, den ich habe.
Ja, sehr interessant. Am Wochenende gab es dann ja diesen dreckigen 2:1 Auswärtssieg in Ingolstadt. Du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Und es war ja wirklich knapp am Ende. Florian Kastmeier, der Torhüter, hat auch eine rote Karte gesehen. Das heißt, die letzten 10 Minuten muss man in Unterzahl zu Ende spielen. Es war dann irgendwie doch ein ziemlich dreckiger Sieg gegen einen, ja, denke ich mal, schon relativ limitierten Gegner, der auch sehr viel Verletzungssorgen hat. Aber ist das vielleicht so ein Sieg gewesen, dass man da ganz dreckig 2:1 gewinnt, den die Mannschaft irgendwo gebraucht hat, dass man jetzt vielleicht richtig angekommen ist in der Saison? Oder meinst du, das kann man so gar nicht bewerten?
Also ich glaube, die Mannschaft brauchte diesen Sieg, um eben Ruhe im Umfeld und auch vielleicht auch innerhalb der Mannschaft zu sichern. Das ist auf jeden Fall so. Ob man jetzt in der Saison damit ankommt, das weiß ich nicht. Und vor allem eben dieses Versprechen oder eben dieses Saisonziel, das ja eben quasi noch ambitionierter ist als nur einen Tabellenplatz, den man ausruft. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sagt, ja, man will halt irgendwie Vierter, Fünfter werden, dann ist das ja relativ konkret und es ist halt dann auch so ein bisschen egal, wie man das erreicht. Ja, Uwe Rösler ist man ja Fünfter geworden. Das ist jetzt auch nicht schlecht, nachdem man einen Umbruch hatte in der letzten Saison und so weiter und so fort. Aber man will ja eben die Mannschaft entwickeln. Man will ja sehen, dass der neue junge Trainer das Trainertalent eben auch zeigt, was er kann. Und das hat man gegen Ingolstadt halt nicht gesehen. Es war ein pragmatischer Sieg, vielleicht auch dreckig am Ende. Nicht unverdient, gerade in der zweiten Hälfte, aber wenn man sich allein auf die erste Halbzeit anschaut, da hat die Fortuna kein einziges Mal aufs gegnerische Tor geschossen, obwohl man jedenfalls über 20 Minuten den Gegner schon im Griff hatte und da hätte was kreieren können. Aber das klassische Problem von Zweitligamannschaften ist eben, was macht man, wenn man, wie kommt man in den 16er rein, wie kommt man zu Abschlusssituationen, und dieses Problem hat die Fortuna noch nicht endgültig gelöst, hat der Trainer noch nicht endgültig gelöst. In der zweiten Hälfte dann mit dem Brustlöser des 1:0 nach dem Standard, da hat man dann eigentlich den Gegner genau da gehabt, wo man ihn haben wollte, hat dann ein schönes 2:0 gemacht. Aber auch das gehört, das Ende dieses Spiels gehört so ein bisschen zur längerfristigen Geschichte dieses Vereins. Also so, ja, schon in der Erstligasaison, in der Abstiegssaison, dass es am Ende dann nochmal eng wurde, dass man sich selber so Sachen eingebrockt hat. Das ist also so ein bisschen klassisch. Ich habe eigentlich fast nicht überrascht, dass das passiert ist. Und dass dann nach der roten Karte auch noch der Elfmeter in der Nachspielzeit für Ingolstadt gepfiffen wird, auch das hat irgendwie in dieses Bild gepasst, dass man von der Fortuna irgendwie den letzten 2 Jahren zumindest gewinnen konnte. Deswegen, es war gut, dass man das gewonnen hat und es war auch nicht alles schlecht. Es gibt immer Ansätze, an die man weiterentwickeln kann. Und jetzt ist die Frage, kann das die Mannschaft und Trainer eben weiterentwickeln und vielleicht wieder so ein bisschen zu dem zurückkommen, was man am Anfang der Saison noch gesehen hat, bevor man sich eben darauf konzentriert, dreckigen Ergebnisfußball zu spielen, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben darzustellen.
Seit Sommer ist ja nun Christian Preußer der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Er hat von Uwe Rösler übernommen, du hast es eben schon gesagt. Vielleicht kannst du ihn ja uns kurz mal vorstellen, was seine Spielphilosophie angeht, weil es ist ja ein relativ unerfahrener Trainer, was den Profifußball angeht. Was zeichnet diesen Trainer aus? Was würdest du sagen, sind da so die Hauptcharakteristika?
Ja, also Christian Preußer selber ist über Erfurt nach Freiburg gekommen, hat da lange die zweite Mannschaft des SC trainiert und diesen jetzt auch in die dritte Liga geführt. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, seine Äußerung verstanden habe, hat er schon bevor der Aufstieg der Zweitvertretung des Sportclubs klar war, entschieden, dass er jetzt den nächsten Schritt machen möchte im Profifußball. Und die Fortuna hat ihm diese Möglichkeit gegeben, eben auch, weil sie von vornherein gesagt hat, das ist ein Trainer, der die Mannschaft entwickeln, weiterentwickeln kann. Von diesem pragmatischen, nicht sehr mitreißenden Stil eines Uwe Röslers vielleicht eben doch mehr nach vorne denkend. Und das ist eben zumindest das, was man in den ersten Spielen auch gesehen hat. Ja, also sehr hohes Pressing, die Mannschaft stand unglaublich hoch, es war sehr intensiv. Auf dann die Ballgewinne schnelles Umschalten, aber eben mit hohen Ballgewinnen arbeiten, schnell zu kombinieren, und das ist eben bezahlt worden, so gut das zum Teil eben auch aussah in einigen Abschnitten dieser ersten Spiele. Es ist bezahlt worden mit der Erfahrung, dass man eben die Tore hinten kassiert hat. Und was mich am Anfang bei Preußer schon, ja, beeindruckt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon positiv beeinflusst hat, war, dass jedes Mal, wenn die Mannschaft im Laufe der ersten Halbzeit zum Beispiel an einen Punkt kam, wo der Gegner sich auf sie eingestellt hatte, wo man merkte, okay, die gegnerische Mannschaft weiß jetzt, wie man das verteidigt, wie man jetzt das Pressing überspielt und so weiter, kam immer einen Schritt. Nach der Halbzeit kam die Fortuna nochmal besser aus der Halbzeit raus, kam gut in das Spiel rein und da merkte man, okay, der Trainer gibt dieser Mannschaft eben auch das Handwerkszeug mit in der Halbzeit nochmal, um eben umzustellen und vielleicht kleine Anpassungen vorzunehmen. Das hat mich am Anfang sehr überzeugt. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und eine der ja, sich jetzt offenen, entwickelnden Fragen ist, wofür steht Christian Preußer tatsächlich? Das ist ja so ein bisschen so eine Unruhe, die man auch als Beobachter fühlt, weil man den Eindruck, den man Anfang der Saison gewinnen konnte von ihm und dem Fußball, den er spielen wollte, da ist man sich eben nicht mehr so sicher. Man hofft jetzt, dass quasi, weil sich die Mannschaft stabilisiert, weil eben hinten die Null mal mehr oder mal weniger steht, aber zumindest man ist man nicht mehr so defensiv so anfällig, dass man jetzt doch wieder ins Alte zurückkommen kann, dass man wieder mutiger, dass man wieder offensiver spielt, weil eben auch einzelne verletzte Spieler, zum Beispiel wie André Hoffmann, der für die Verteidigung sehr wichtig ist, wieder zurückgekommen sind und vielleicht eine stabilisierende Funktion auch in einem höheren System, höher stehenden System einnehmen kann.
Wie gesagt, 8 Spieltage sind jetzt ja gespielt in dieser zweiten Liga, die ja, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, sehr, sehr ausgeglichen ist und man weiß gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber was meinst du denn, wenn du das bislang so beurteilst, was könnte denn ein Saisonziel für die Fortuna sein, wo du sagst, das ist realistisch und das sollte man auch auf jeden Fall erreichen?
Also was man erreichen sollte, ist angesichts des Kaders, den man zur Verfügung hat, der individuellen Leistungsfähigkeit, die die Spieler auf den Platz bringen, ja, wenn man allein schaut, wenn eine Mannschaft nur die Summe der Einzelteile ist, dann ist das auch nicht schlecht, was die Fortuna da anzubieten hat im Vergleich zu anderen Mannschaften in der zweiten Liga. Klar, in der mannschaftlichen Geschlossenheit, in einem guten Spielsystem funktioniert alles noch besser, aber die Fortuna sollte schon so unter den ersten 6, 7 eintrudeln. Ich würde sagen, wenn die 7. werden, wäre ich schon enttäuscht. Ich teile aber so ein bisschen das Ziel des Vereins zu sagen, wir müssen jetzt nicht Erster, Zweiter, Dritter werden. Schön wäre es, aber das ist nicht zwingend. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine verkorkste Saison wird, wenn man das nicht schafft, sondern eben oben mitspielen und sehen, dass Preußer als der Hauptverantwortliche für diese Mannschaft eben tatsächlich einen offensiveren Stil entwickeln kann, der diese Hauptfragen der Fortuna in den letzten Jahren, wie kommt man in den 16er, wie kommt man zu Torabschlüssen, wie kommt man dann schlecht letztlich auch zu den Toren, die man braucht, um Spiele zu gewinnen, dass er darauf eben die Antworten geben kann im Laufe der Saison. Und dann wäre das auch in Ordnung, wenn man halt, ja, irgendwie 6. wird oder so. Ich glaube, im Verhältnis zu den anderen Mannschaften wäre schon ab 7. Platz wäre das schon enttäuschend, vor allem, wenn das dann eben auch einhergeht mit dem Stil, den man in den letzten 3 Spielen so sehen konnte. Der war zwar nicht unerfolgreich, aber eben auch relativ spielerisch ambitionslos.
Ja, du sprichst die letzten 3 Spiele an. Lass uns jetzt nochmal auf die nächsten 3 Spiele schauen, bevor wir dann gleich aufs Tippspiel zu sprechen kommen. Es geht ja in den nächsten 3 Begegnungen gegen Paderborn, den HSV und Karlsruhe. Also alles Gegner, die in der oberen Tabellenhälfte stehen und bislang eigentlich wirklich eine gute Saison spielen. Was meinst du, ist in den 3 Spielen drin und wie viele Punkte möchtest du da sehen?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil man diese Mannschaft gerade so schlecht greifen kann. Ich glaube, man merkt auch die Unsicherheit, die ich da entwickelt habe. Ich glaube, gegen Paderborn wird es schwierig, auch wenn es zu Hause ist, das Spiel. Paderborn finde ich irgendwie schon gerade in den letzten Spielen offensiv gute und beeindruckende Mannschaft. Ich glaube, wenn man da einen Unentschieden mitnimmt und irgendwie so sieht, okay, die Mannschaft kriegt zumindest so ein bisschen eine Form des Durchatmens und man kann ein bisschen was entwickeln nach vorne, dann wäre ich mit dem Unentschieden auch zufrieden. Und auch gegen den HSV in Karlsruhe, ich glaube, wenn man in den nächsten 3 Spielen einen Sieg holt und eben vielleicht keine Niederlage, also so 5 Punkte mit einem sich entwickelten Spielsystem, dann wäre ich vollkommen zufrieden.
Okay, Jan, dann lass uns mal zum Abschluss dieser Folge wie immer beziehungsweise zum ersten Teil dieser Folge auf das Tippspiel schauen. Und zwar fangen wir mal am Freitagabend an. Der Spieltag beginnt mit dem Spiel zwischen Erzgebirge Aue gegen den Hamburger SV. Was tippst du denn da?
Das ist ein Auswärtssieg für den HSV 2 zu 0.
Ich denke auch, dass der HSV gewinnt. Tendenz ist gleich 3 zu 1, mein Tipp. Und das zweite Spiel, auch der nächste große Verein ist im Einsatz, in Bremen spielt gegen Heidenheim.
Ich traue den Bremern nach wie vor nicht und ich glaube, dass Heidenheim auch hier einen Auswärtssieg erzielen wird. 2 zu 1 für den FCH.
Ich denke auch, dass Bremen das Spiel gewinnt, aber einen Punkt, davon gehe ich schon aus, deswegen ist mein Tipp ein 1 zu 1. Und dann das nächste Spiel, Düsseldorf gegen Paderborn, du hast ja deinen Tipp eben schon mal angedeutet, ich tippe ein 2-1 und du?
Ich denke ein 1 zu 1.
Dann parallel dazu Holstein Kiel gegen Hansa Rostock.
Auch hier 1 zu 1.
Mein Tipp, da sind wir uns beide einig. Dann Regensburg gegen den Karlsruher Sportclub, zwei Teams, die bislang sicher positiv überraschen.
Ja, spannendes Spiel. Lohnt sich bestimmt einzuschalten. Ich glaube, dass Regensburg den Heimvorteil nutzt und 1-0 gewinnt.
Ich tippe auch auf Regensburg 2 zu 1. Das nächste Spiel ist dann am Samstagabend, das ja, Topspiel am Samstagabend, nämlich Nürnberg gegen Hannover 96.
Ja, bei Nürnberg sieht man ja, was es hilft, an einem Trainer festzuhalten. 2 zu 1 für Nürnberg.
Ich tippe auf einen Auswärtssieg. Ich glaube, Hannover gewinnt da gegen Nürnberg in Nürnberg und holt damit beziehungsweise fügt Nürnberg die erste Niederlage der Saison zu. Dann das nächste Spiel, ein sehr stimmungsvolles St. Pauli gegen Dynamo Dresden.
2 zu 1 für den FC St. Pauli.
Ich denke auch, Pauli gewinnt 3 zu 1. Schalke gegen Ingolstadt, klare Sache, oder?
2-0.
Ich sage 3-0 für Schalke. Und das letzte Spiel ist dann Sandhausen gegen Darmstadt.
Ein Auswärtssieg für den SV Darmstadt 98. 1 zu 0.
Sage ich auch. Ich sage 2 zu 0 für Darmstadt. Da können wir eigentlich mal sicher gespannt sein. Es sind wieder einige Spiele dabei, die ich mal viel versprechen am Wochenende. Aber erstmal danke ich dir jetzt, Jan, für deine Expertise hier. War sehr interessant, mal in die Welt von Fortuna Düsseldorf so ein bisschen einzutauchen. Dankeschön.
Ja, bitte, bitte.
Und hier geht's dann gleich weiter nach der Pause mit dem Spiel zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Und da sind wir hier wieder beim Podcast, die beste aller Zweiten, frisch aus der Pause. Eben haben wir uns um Fortuna Düsseldorf gekümmert, jetzt geht es um Hansa Rostock, beziehungsweise um das Krisenduell am Wochenende. Was heißt Krisenduell? Also es ist auf jeden Fall ein Duell von zwei Teams, die ziemlich weit unten in der Tabelle stehen, nämlich Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Und darüber spreche ich mit einer sehr interessanten Persönlichkeit, nämlich mit dem Videoanalysten von Hansa Rostock und das ist Vincent Leifholz. Vincent, grüß dich.
Moin, hi.
Ja, erstmal natürlich vielen Dank für deine Zusage und freut mich, dass du hier heute mal zu Gast bist im Podcast.
Ja, gerne. Immer gern.
Genau, wie ich ja gerade schon bei deinem Anteasering erwähnt habe, bist du ja Videoanalyst bei Hansa Rostock. Vielleicht kannst du erstmal einfach mal erzählen, was denn so die Hauptgegenstände deiner Arbeit sind.
Genau, also zunächst versuche ich natürlich das Trainerteam, so gut es geht, in der Arbeit zu unterstützen und dann letztendlich natürlich einen Mehrwert für die Mannschaft zu haben. Grundsätzlich geht es um verschiedene Bereiche, also man hat schon eine relativ breite Palette an Aufgaben. Es geht, wenn man so auf die Spiele guckt, größtenteils um drei Sachen. Das ist einmal die Gegnervorbereitung, also die Gegneranalyse quasi in Vorbereitung auf das nächste Spiel, wo man die gegnerische Mannschaft analysiert und quasi einen Matchplan entwirft und dann natürlich auch noch um die Einzelspieleranalyse vom Gegner zu gucken, wo die gegnerischen Spieler ihre Stärken und Schwächen haben. Also das Ganze halt bezogen auf die Mannschaft und auf die Einzelspieler, um dann halt die eigene Mannschaft bestmöglich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Dann zweiter Punkt rund um die Spiele ist natürlich die Live-Analyse während der Spiele. Da geht es dann quasi darum, dass ich auf der Tribüne sitze, mit einem Co-Trainer in Kontakt bin und wir quasi schon in der ersten Halbzeit, also ich Szenen zusammenschneide, die wir eventuell den Spielern, also der Mannschaft in der Halbzeitpause zeigen können, um Eingriff quasi aufs Spiel zu nehmen, um Dinge zu verbessern, die nicht gut laufen. Und dann natürlich noch die Analyse nach dem Spiel, die dann quasi am nächsten Tag mit der Mannschaft besprochen wird, wo es um die Analyse der gesamten Mannschaft geht, natürlich aber auch um die Auswertung der Leistung von jedem Einzelnen. Und genau, das sind so die Bereiche rund ums Spiel. Dann gibt es natürlich auch noch die Trainingsanalyse, wo wir unsere Trainingseinheiten analysieren, in Vorbereitung natürlich auch mal auf das kommende Spiel. Und darüber hinaus, natürlich immer noch Datenanalyse rund um die Spiele, aber auch um die Trainingseinheiten. Heutzutage gibt es ja eine Unmenge an Daten, die man auswerten muss und schauen muss, wie man die für sich am besten ja, nutzen kann und dann Mehrwert draus ziehen kann. Und das waren eigentlich so meine Aufgaben. Teilweise habe ich dann noch Aufgaben im Scouting, das aber eigentlich eher weniger. Genau, das sind so größtenteils meine Aufgaben rund um unsere Spiele.
Ja, das klingt eigentlich mal auf jeden Fall sehr interessant und auch vielseitig, klingt nach sehr viel Arbeit. Ich würde sagen, lass uns mal kurz diesen einen Punkt der Spielvorbereitung herauspicken. Du meinst ja, dass du akribisch dann auch den Gegner analysierst, sprich, wo hat er seine Stärken und wo hat er seine Schwächen. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie du das genau machst. Also du schaust dir dann irgendwie den Gegner an, jetzt beispielsweise am Wochenende Holstein Kiel, schaust dir da mehrere Spiele an und schaust dann bezogen auf Hansa Rostock, also auf eure Mannschaft, wo man da irgendwie die Schwächen von Kiel ausnutzen kann und bei den Stärken, wie man aufpassen muss, oder wie kann man sich das so im Allgemeinen vorstellen, diese Vorbereitung?
Genau, also das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Bei uns läuft das so ab, also es ist unterteilt. Wir entwerfen quasi einen Matchplan. Dafür gucke ich mir den Gegner genau an. Das sind meistens so die letzten 3 bis 4 Spiele. Schaue, was der Gegner für eine Spielidee hat. Und das Ganze stellen wir dann der Mannschaft vor, also unserer Mannschaft. Genau, und das ist immer zweigeteilt. Einerseits zeigen wir, was macht der Gegner, wie spielt er, damit unsere Spieler das wissen. Andererseits geht es dann natürlich aber darum, um dann halt den Mehrwert fürs Spiel zu haben, zu gucken, was können wir für Lösungen finden, gegen den Ball und mit Ball. Das ist also immer ein bisschen zweigeteilt. Das machen wir für die ganze Mannschaft, also in Teambesprechungen. Und dann gibt es natürlich immer noch, die habe ich gerade auch schon angesprochen, so Einzelspieleranalysen, wo wir nochmal jeden einzelnen Spieler genauer uns angucken, gucken, was hat er für Stärken, was hat er für Schwächen, genau, wo wir dann jeden einzelnen Spieler von uns auch auf seinen bestimmten Gegenspieler auf dem Feld oder die Gegenspieler, mit der er am meisten zu tun hat, genau, dass wir die nochmal genauer beleuchten und unseren Spielern zeigen, was die Gegner und Spieler für Stärken und Schwächen haben. Genau. Das, so läuft es größtenteils ab.
Also ich glaube, wenn man das so hört, klingt das nach dem Traumjob von vielen jungen Menschen. Ich denke mal in erster Linie von vielen Jungs. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie bist du denn dazu gekommen? Wie kamst du darauf, dass du jetzt Videoanalyst bist? Wie kamst du dazu? Du hast ja auch mal selber Fußball gespielt. Warum hast du die Schuhe an den Nagel gehängt und hast dich dann für diesen Weg entschieden?
Genau, komplett an den Nagel gehangen habe ich sie gar nicht. Ich versuche nebenbei immer noch ein bisschen selber zu spielen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil man natürlich auch jedes zweite Wochenende unterwegs ist und vor allem am Wochenende viel arbeiten muss. Aber genau, ich habe früher auch mal versucht oder habe sehr leistungsorientiert auch gespielt, habe das Ganze dann aber, habe für mich gesehen, dass es nicht bis in den Profibereich reichen wird und habe dann für mich im Studium, also habe Sportwissenschaften studiert und musste in dem Bereich dann ein Praktikum machen und habe dann quasi bei Mainz 05 das Praktikum gemacht und habe dann mich dafür entschieden, eher so den Schwerpunkt auf das Berufliche zu legen, da mir das extrem viel Spaß gemacht hat und ich da aber auch schon gemerkt habe, dass es sehr, sehr viel Zeitaufwand, einfach man also viel Zeit dafür investieren muss und habe mich dann dafür entschieden, dass ich das eigene Fußballspielen eher ein bisschen hinten anstelle und den Schwerpunkt mehr darauf lege, ja, auf die Arbeit oder auf die beruflichen Dinge und versuche aber heutzutage jetzt immer noch selber zu spielen. Trainieren unter der Woche geht meistens relativ gut, aber spielen am Wochenende ist meistens eher ein bisschen schwierig.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das wird sich dann meistens ja auch, denke ich mal, überschneiden, die Spiele von Hansa und deine eigenen Spiele dann. Und wie ist das dann, wenn du das der Mannschaft näher bringen möchtest, beziehungsweise bist du dann derjenige, der auch vor der Mannschaft dann spricht und ihnen eben die Stärken, Schwächen und alles mögliche vom Gegner beibringt, oder übernimmt das dann doch der Trainer?
Das teilen wir ein bisschen. Es hängt natürlich auch immer, ich habe schon andere Trainer erlebt. Das kommt immer ganz vom Trainer zu Trainer drauf an. Manche Trainer wollen natürlich viel vor der Mannschaft sprechen, andere Trainer übergeben eher Aufgaben an Co-Trainer. Bei uns ist es so, ich stelle am Anfang der Woche immer den Gegner vor, also stelle die Spielidee vom Gegner vor, wie sie gegen den Ball, mit Ball, was sie ja dafür für Ideen haben, wie der Gegner, was wir für den Gegner erwarten, also was der Gegner für einen Plan selber hat. Das übernehme ich vor der Mannschaft. Der Trainer übernimmt dann den anderen Part, also die Spielauswertung, aber auch vor dem Spiel quasi unseren Matchplan, den er dann der Mannschaft an die Hand gibt. Da haben wir so eine gewisse Aufteilung, dass nicht, genau, dass ich auch was übernehme und was mache, weil ich natürlich auch ein bisschen mehr Spiele schaue vom Gegner, weil ich da ein bisschen tiefer drin bin, weil der Trainer ja noch andere Sachen zu tun hat. Deswegen teilen wir uns die Sache auf.
Okay, lass uns mal aufs Wochenende jetzt konkret schauen. Da habe ich ja schon vorhin angekündigt, dass Hansa ja in Kiel spielt bei Holstein, die jetzt zuletzt wieder so ein bisschen in die Spur gefunden haben, haben jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen. Der Tabellen-14. Trifft dabei auf den Tabellen-15. Das heißt, es ist schon, auch wenn natürlich nach 8 Spieltagen das schwierig zu sagen ist, aber es ist schon momentan zumindest Abstiegskampf. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat dieses Spiel für euch?
Ja, grundsätzlich, du hast das schon richtig angesprochen, stehen beide Mannschaften ein bisschen weiter unten in der Tabelle, aber für uns geht es erstmal ganz normal natürlich auch um 3 Punkte, wie in jedem anderen Spiel auch, aber für uns geht es vor allem darum, auch dass wir uns wieder belohnen. Die letzten Spiele, wie du es gerade schon gesagt hast, da haben wir nicht so viele Punkte gesammelt, haben aber gar keine schlechten Spiele gemacht, wo es immer nur an Kleinigkeiten lag, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben. Da geht es jetzt einfach darum, auch für unsere Spieler, dass wir uns belohnen für den hohen Aufwand, für die gute Leistung, die wir eigentlich bringen. Weil es da natürlich am Ende drauf ankommt, es bringt dir nichts, dass du gute Spiele zeigst, aber dann halt keine Punkte sammelst. Und darum geht es einfach für uns, dass wir eine gute Leistung bringen und dann auch die Leistung dann endlich mal belohnen mit einem Sieg.
Ja, du hast ja eben schon erwähnt, ihr habt durchaus gute Spiele gemacht. Ich habe euch zum Beispiel gesehen, jetzt letzte Woche Samstagabend gegen Schalke 04. Da wart ihr ja durchaus die bessere Mannschaft, finde ich, wenn da nicht Simon Terodde gewesen wäre und die beiden Dinger macht. Aber was man eben auch gesehen hat, irgendwie fehlt euch vorne noch so der Knipser, wobei ihr eigentlich vorne auch ganz gute Stürmer habt, wie ich finde. Wenn man da an Mamba denkt, wenn man da an Verhoek denkt, wenn man an Rich Munsi denkt, da habt ihr eigentlich schon ein paar Leute, die auch wirklich Tore machen können. Aber ist das vielleicht bislang euer Problem in dieser Saison, die Effektivität vorne? Oder würdest du sagen, das sind andere Dinge, die bislang Hauptproblematik bei euch sind?
Nee, eigentlich würde ich dir da schon größtenteils recht geben. Du hast es schon ganz gut erkannt, eigentlich so. Das sind zum einen dann jetzt vor allem in den letzten 2 Spielen die Chancen gewesen. Also es war nicht das Problem, dass wir uns zu wenig rausgespielt haben. Sondern das war schon okay, sondern dass wir dann halt die Chancen, die wir haben, verwerten müssen. Das ist natürlich dann immer einfacher, wenn man mal in Führung geht, so ein Spiel weiterzuspielen, als wenn man dann einem Rückstand hinterherlaufen muss. Da hast du also absolut recht. Und dann müssen wir, wenn wir die Chancen, die wir haben, noch nicht nutzen können, müssen wir uns halt noch mehr erarbeiten, damit wir halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dann halt mal eine Chance reinmachen. Aber wenn du dir noch mehr Chancen erarbeitest, dann hast du halt noch mehr Chancen und irgendwann wirst du dann halt dann reinmachen. Da müssen wir noch besser werden, dass wir halt im letzten Drittel dann noch zielstrebiger sind auch und konsequenter vielleicht die Flanken noch genauer bringen, den letzten Pass noch genauer bringen. Dass wir die Chancen halt klar vorbereiten, dass dem, der die letzte Aktion dann vorm Tor hat, auch noch leichter fällt, dann den Ball reinzumachen. Aber das hast du sonst schon größtenteils genau richtig gesehen so eigentlich.
Wenn man sich so die letzten Jahre bei Hansa anschaut, Hansa hat ja lange Zeit jetzt in der dritten Liga gespielt, stieg dann vor der Saison auf, ist ja Aufsteiger dieses Jahr. Dann hat man am ersten Spieltag ein gutes Spiel gemacht, hat dort leider unglücklich noch verloren. Am zweiten Spieltag hat man 3-0 in Hannover gewonnen. Ich war selber auch im Stadion und da muss man wirklich sagen, da war auch die Stimmung von Hansa-Seiten wirklich großartig, was die Fans angeht. Und deswegen auch mal die Frage an dich, wie nimmst du das momentan wahr? Also auch jetzt gegen Schalke hat man wieder gesehen, ich meine, der komplette Fanblock stand da oberkörperfrei, also wirklich völlig verrückt. Hansa ist ja ein besonderer Verein, vor allem auch was die Fans angeht. Aber nimmst du das auch als sehr euphorisch alles immer noch wahr? Oder sagst du, langsam kehrt die Normalität bei euch an?
Nee, auf jeden Fall, das stimmt schon so. Da ist schon noch viel Euphorie. Das hat man dann vor allem, den Unterschied merkt man ja vor allem, im letzten Jahr waren die Spiele größtenteils ja ohne Zuschauer. Und dann mit dem Aufstieg, wo das Stadion auch noch mit relativ wenig Zuschauern gefüllt war nur, hat man das jetzt gesehen, dass die Leute auch wieder Lust darauf haben und da einfach eine große Euphorie vorhanden ist, dass den Leuten auch so der Sport oder auch die Events gefehlt haben und auf jeden Fall, so Zuschauer im Stadion ist immer eine super Stimmung, auch bei Auswärtsspielen unterstützen uns immer richtig viele Zuschauer. Ich glaube, das merken die Jungs auf dem Platz auch und das hilft dir dann halt auch weiter auf dem Platz, wenn es mal nicht so läuft, dann kann dir das ein paar Prozente geben und das wissen die Spieler zu schätzen und die Stimmung im Stadion ist immer beeindruckend, sagen auch gegnerische Mannschaften und ich glaube, dass das bringt den Spielern auf dem Platz dann schon gut was, ja.
Das glaube ich dir sofort. Was ich noch ganz interessant finde, ich meine, du bist ja 25, wenn ich richtig informiert bin, also auch genau in dem Alter, wo man sagen kann, du könntest eigentlich auch Spieler sein. Die Spieler sind in einem ähnlichen Alter, manche natürlich ein bisschen jünger, manche ein bisschen älter. Aber ist das so eine reine Arbeitsbeziehung, wo du sagst, ja, du musst denen eben was beibringen, beziehungsweise was näher bringen vom nächsten Gegner oder auch von sich selbst? Oder entstehen da auch Freundschaften? Würdest du auch sagen, du hast da auch ein paar Kumpels mittlerweile in der Mannschaft gefunden? Wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, das ist schon... Da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, weil man natürlich auch ja, Verhältnis Trainerteam zu Spielern, ja, muss man, klar, alle gehen nett miteinander um, man versteht sich super, aber irgendwann ist man dann auch schon, will man auch noch seinen privaten Bereich haben, sag ich mal, und ja, muss man auch gucken, dass man vielleicht den Spieler nicht zu nah ranlässt, dass man immer noch ein bisschen die Respektsrolle oder den Respekt auch noch da hat. Aber klar, wenn du jeden Tag zusammen arbeitest, viel miteinander sprichst, viele Spiele zusammen auswertest, viele Dinge vorbereitest, da hast du schon viel miteinander zu tun. Ist dann halt wichtig, dass das alles, ja, dass es eine gute Kommunikation ist, dass zwischenmenschlich alles passt, das ist natürlich extrem wichtig. Aber dann freut sich natürlich auch jeder, wenn er jede Woche extrem viele Stunden auf der Arbeit verbringt, dann immer nach Hause zu können und vielleicht auch mal nicht über Fußball zu sprechen, sondern auch mal Freunde zu haben, die sich für andere Dinge interessieren. Und das ist also zwischenmenschlich, verstehen sich alle super. Aber freundschaftlich würde ich jetzt für mich auch eher sagen, ja, habe ich da jetzt, also freundschaftlich, das hört sich mal ein bisschen komisch an, freundschaftlich versteht man sich natürlich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man ja neben dem Beruf dann, wie ich das schon gesagt habe, da macht man dann eher Dinge mit den Freunden, die man vorher auch schon hatte. Und anderen Personen.
Okay, ja, verstehe, ist ja auch absolut verständlich. Lass uns nochmal kurz über den Gegner sprechen am Wochenende. Das ist ja Holstein Kiel, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Und mit denen wirst du dich ja in dieser Woche auch intensiver beschäftigt haben. Vielleicht ohne uns zu viel zu verraten. Kannst du ja mal verraten, wo liegen denn die, was ist sozusagen die Hauptstärke von Kiel und was würdest du sagen, ist schon eine markante Schwäche von den Störchen?
Ja, klar. Ich glaube, da verrate ich auch nicht so viel. Ich glaube, das... ist kein Geheimnis, dass Kiel vor allem mit Ball eine ziemlich gute Spielanlage hat. Das hat Ole Werner in den letzten Jahren ja gut eingeführt und das auch nach der Trennung jetzt sieht man das immer noch als eine extrem gute Spielanlage mit Ball. Gute Passquote, bringen extrem viele Flanken, also immer torgefährlich. Viele Spieler, die ja gut am Ball sind, die extrem gute Kicker sind, spielerisch stark sind. Also eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Ball. Nach vorne Richtung Tor mit vielen guten Einzelspielern. Haben aber auch, vielleicht wenn du sagst, auch Schwächen, haben die zweitmeisten Gegentore in der Saison schon bekommen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da vielleicht die eine oder andere Stelle erkannt haben, ja, wo für uns eine Chance liegt und die wir nutzen können vielleicht, um das Spiel irgendwie auf unsere Seite zu lenken.
Ja, verstehe. Und zum Schluss der Folge natürlich nochmal ein Tipp von dir. Was denkst du denn? Wie geht das Spiel aus am Wochenende?
Boah, gute Frage. Ich tue mich mit Tipps immer ziemlich schwer. Aber mir würde es schon reichen, wenn wir diesmal vielleicht kein super Spiel machen, aber einfach mal ein Spiel auch dreckig gewinnen. Nicht immer wie in den letzten Wochen, dass wir gut gespielt haben, aber nichts mitgenommen haben, sondern dass es vielleicht auch einfach mal andersrum ist, dass wir vielleicht mal kein gutes Spiel machen, keine gute Leistung bringen, aber einfach mal ein Spiel dann so zu gewinnen. Jetzt unabhängig vom Tipp wäre mir das auch gar nicht mal so unrecht.
Ja, verstehe. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal eine Frage, die mir gerade so einfällt, was ich auch sehr interessant finde, jetzt auch direkt am Beispiel Holstein Kiel. Ich meine, Ole Werner war dort jetzt ja lange Zeit Trainer, jetzt hat ja Dirk Bremser das letzte Spiel gemacht. Wenn ich richtig informiert bin, wird er höchstwahrscheinlich jetzt auch am Wochenende wieder auf der Bank sitzen bei Holstein Kiel. Ich denke mal, in der Länderspielpause wird man sich dann einen neuen Trainer suchen. Wie kompliziert macht es das denn, wenn es diesen Trainerwechsel gibt? Ich weiß nicht, informierst du dich dann beispielsweise, wie Dirk Bremser sonst spielt, was der für eine Aufstellung wählt, was der für eine Formation wählt? Oder beschränkst du dich dann auf andere Dinge? Beschränkst du dich dann mehr auf die Spieler als auf Formation oder Taktik? Oder wie gehst du mit sowas um? Weil es sicherlich eine sehr komplizierte Situation ist.
Ja, absolut. Das ist immer so für Analysten immer so ein bisschen das Horrorszenario, dass der Trainer genau vor dem Spiel gewechselt wird. Bei uns war es ja jetzt zum Glück nicht so. Dirk Bremser hat ja jetzt schon ein Spiel geleitet und da er auch schon Co-Trainer bei Ole Werner war, ja, hat man jetzt im Spiel gesehen, dass eigentlich es viele Überschneidungen gibt, dass er viel von dem übernommen hat, was sie vorher auch schon gespielt haben, weil auch vieles eigentlich gut geklappt hat. Ich glaube, er wollte eher so ein bisschen an der psychologischen Schraube drehen, aber er hat jetzt viel übernommen, Wenn jetzt natürlich ein ganz neuer externer Trainer kommt, ist das immer extrem schwer. Da versucht man sich dann natürlich schon darauf vorzubereiten, wie hat der Trainer sonst gespielt, was hat der für Ideen, was will der für Prinzipien auf den Platz bringen. Da versucht man sich dann natürlich schon auch auf den Trainer vorzubereiten. In unserem Fall jetzt, wie gesagt, hat sich bei Kiel jetzt nicht so viel verändert, weil der Trainer, wie gesagt, schon als Co-Trainer vorher aktiv war.
Gut, dann können wir mal sehr gespannt sein, was das gibt am Sonntag und ob deine Analysen denn den Spielern etwas gebracht haben oder nicht. Da denke ich mal, können wir sehr gespannt das mal abwarten. Erstmal vielen Dank, Vincent, dass du jetzt zu Gast warst und waren wirklich sehr coole Einblicke mal.
Gerne, gerne.
Und dann war es das auch schon wieder für heute mit dem Podcast Die Beste aller Zweiten. Weiter geht's dann nach der Länderspielpause mit der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.
Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.